Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Diagnose Zukunft mit Maximilian Greschke, Geschäftsführer und Gründer von ReCare. Mit diesem Podcast zeigen wir, künstliche Intelligenz revolutioniert das Gesundheitswesen. Schon heute. Bist du bereit? Lass uns loslegen.
Daniel, herzlich willkommen zu unserem Podcast Diagnose Zukunft hier in Berlin. Freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Du bist Principal bei Red Alpine in der Schweiz. Heißt, du investierst in Technologiefirmen in Europa hauptsächlich. Und was für heute ganz besonders interessant ist, du hast selber auch ein Background als Arzt und bist sozusagen aus der Klinik in die Investorenrolle gesprungen. Und insofern freue ich mich super, dass du da dabei bist. Und ja, würde einmal kurz an dich übergeben, dass du dich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einmal nochmal selber vorstellen kannst.
Vielen, vielen Dank, Max, für die Einladung. Freut mich sehr, hier dabei zu sein und bin gespannt und freue mich auf die Diskussion. Ich bin Daniel. Ich bin aus der Schweiz, wie man vielleicht hört, vertrete Red Alpine und bin da Healthcare Technology Investor. Wenn du mich jetzt vor 15 Jahren gefragt hättest, wo ich heute sein werde, dann hätte ich dir diese Antwort wahrscheinlich anders beantwortet. Ich habe Medizin studiert an der Uni Zürich, eine klassische Medizinkarriere geplant gehabt, dann während dem Studium gemerkt, Hals- und Ohren-Gesichtschirurgie, darauf möchte ich mich fokussieren, habe eine Dissertation auf diesem Feld geschrieben und danach, nach dem Studium, habe ich das erste Jahr angefangen auf der allgemeinen Chirurgie als Fremdjahr und da dann jedoch relativ rasch gemerkt, dass es zumindest ein Fragezeichen besteht, ob ich die nächsten 40 Jahre im Gesundheitswesen so arbeiten möchte. Grund dahinter eben, ich glaube, in meinem Umfeld zumindest damals war medizinische Innovation wurde extrem gefördert. Gleichzeitig aber als Assistenzarzt, junger Arzt, ich sage jetzt mal an der Front, wurden wir mit outdated, sage ich mal, Prozessen, Technologies und so weiter halt versorgt. Und das war ziemlich frustrierend, muss ich sagen. Und da habe ich mir einfach gedacht, hey, wer challenged das? Wer challenged diesen Status Quo? Startups machen das und bin so in die Startup-Welt reingerutscht. Ich habe angefangen, mich über Venture Capital, über Startups mich zu weiterzubilden. Und so war für mich ja relativ rasch klar, da möchte ich hin. Und habe dann mehr oder weniger ins Blaue raus gekündigt und hatte dann einfach wirklich sehr, sehr viel Glück. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und konnte vor bald 10 Jahren als Intern damals bei Red Alpine anfangen. Und der Rest ist 10 Jahre Rollercoaster, eine Success-Story, würde ich sagen. Genau. Und sehr, sehr viel erlebt und gesehen in diesen 10 Jahren in Europa, was bezüglich Healthcare alles so passiert. Ja.
Sehr cool. Und aus dem Klinikum kommt, hast du dann bei euch im Team auch einen Investment-Fokus auf Healthcare Opportunities oder mit welchen Branchen beschäftigst du dich so insgesamt?
Vornehmlich Healthcare, also Healthcare, Digital Health, dazu gehört aber auch im Medical Devices, Diagnostics und Red Alpine macht darüber hinaus eben, ich sag mal, richtige Life Science Investments, also wo es um Drug Development, Biotech-Plattformen geht und all da, diese Themen sind sicherlich im Fokus für mich und das Investment-Team bei Red Alpine, ja.
Und bevor wir ein bisschen tiefer einsteigen, kannst du auch nochmal erläutern, was so eure grundlegenden Investment-Hypothesen sind, in welcher Stage ihr normalerweise investiert. Einfach, dass wir da den Rahmen nochmal so verstehen.
Historisch gesehen ist Red Alpine ein Frühphaseninvestor, Seed Series A. Wir haben uns aber in den letzten Jahren zu einem Multistage VC Fund weiterentwickelt, der in der Frühphase, aber auch in der Spätphase investiert. Und da glaube ich ganz, ganz wichtig, Fokus von uns ist Europa. Wir sind ein paneuropäischer Fund, der technologiegetriebene Unternehmen aus Europa in die Welt, sage ich mal, tragen möchte. Unser Ziel ist wirklich, Gründer aus Europa auf ihrem Weg zum Global Champion zu unterstützen. Und da, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der für uns sehr, sehr relevant ist, wie ich habe vorher gesagt, technologiegetriebene Unternehmen. Das heißt, wir wollen in Firmen investieren, die in ihren Produkten, wir nennen das eine technologische Substanz haben, das ihnen ermöglicht, zumindest kurz- bis mittelfristig einen technologischen Vorteil gegenüber Competitors zu haben. Ja, genau. Und das ist, glaube ich, was uns auch sehr, sehr ausmacht, dass wir eben an dieser Schnittstelle, wie wir das nennen, zwischen Software und Science mit einem Team investieren, das eben auf der einen Seite technologische Backgrounds hat, aber eben auch Personen wie mich, die von der Industrie oder Seite, von der Industrieseite her kommen.
Ein Grund, warum ich dich hier unbedingt gerne dabei haben wollte, aus dem, was du gerade skizziert hast, habt ihr auch ein paar Investments, die, ich würde sagen, sehr prominent sind. Mhm. Unter anderem einmal in Mistral, was wir so, ich sag mal, eigentlich die europäische Hoffnung noch bei diesen Foundational Model Playern ist. Andererseits aber auch, ich sag mal, AI Scale-Ups oder Startups, die schnell wachsen, wie Voice. Mhm. Kannst du für mich vielleicht nochmal ein bisschen zusammenfassen, wie seht ihr gerade das ganze Thema AI in Healthcare und auch AI in Europa aus eurer Investorenperspektive?
Ich glaube, wie viele in der Industrie unterteilen wir den Space in drei Layers, würde ich jetzt mal sagen, Foundational Models, die Modelle generieren und trainieren, dann darüber der Infrastructure Layer und dann schlussendlich, der Beispiel ist Voice, der Application Layer, wo halt eben dann ein Produkt gegenüber dem End-User sichtbar ist. Und wir haben über all diese Verticals hinweg unsere Investments gemacht und wiederum eben, wir sind da der Meinung, wir wollen in Europa, für Europa investieren, in diese Schlüsseltechnologie, weil wir glauben, wir haben hier sehr viel Talent, wir haben die Innovation, wir haben die Hochschulen und was aber fehlt, ist eben, sage ich mal, der Support, um diese Basis- oder Grundlagenforschung in kommerzielle Ideen und Produkte weiterzuentwickeln. Und da wollen wir mit unserem Ansatz über die verschiedensten Branchen hinweg in Healthcare, aber quasi jeder Industrie können wir uns vorstellen, als sektoragnostischer Fonds zu investieren. Da wollen wir eben diese Gründer unterstützen auf ihrem Weg hoffentlich zu einer globalen Firma. Ja.
Und genau dadurch habt ihr jetzt ja die Einblicke auch in verschiedene Branchen. Mhm. Wir sehen ja in bestimmten Bereichen, gerade wenn wir jetzt Services, die für Developer sozusagen gemacht sind oder auch im Consumer-Bereich, dass manche KI-Companies wirklich innerhalb von Monaten komplett durch die Decke gehen. Mhm. Wenn ihr sozusagen aus eurer Perspektive mit all dem, was ihr mitkriegt, mal auf den Gesundheitsbereich seht, wie würdest du das im Vergleich einordnen? Mhm. Seht ihr da ähnliche Geschwindigkeiten? Sind wir ganz klassisch in dieser Healthcare-Lethargie so ein bisschen gefangen und doch viel zu langsam? Oder wie ist da so eure Wahrnehmung?
Eine sehr gute Frage und ich habe in der Vorbereitung eben zu diesem Podcast hier habe ich ein paar Gedanken gemacht, auch noch mal ein paar Datenpunkte rausgezogen und ich glaube, was man sagen kann, ist sicherlich, wir sehen eine Beschleunigung im Markt. Also wenn ich mache jetzt fast seit oder schaue mir den europäischen Health-Tech-Markt seit bald 10 Jahren an, was für Opportunitäten gibt es, wie entwickeln sich die Firmen und habe da sicherlich Einblicke auf gewisse Firmen, nicht nur ein-, zweimal, sondern über 4-5 Jahre, zum Teil habe ich die mitverfolgt. Und wenn man jetzt sieht, mit dieser AI-Welle, die jetzt kommt, wie sich junge AI-Health-Tech-Startups, wie sich die entwickeln, dann kann man ganz klar sagen, es gibt dann, ich würde mal sagen, vielleicht eine neue Kategorie an Companies, die in einer, ja, für mich zumindest noch nie dagewesenen Pace sich entwickeln und in wenigen Monaten nach Gründung auf signifikante Revenues kommen. Etwas, was ich so vorher, glaube ich, nicht gesehen habe. Wobei ich da ganz klar sagen muss, es gibt da, würde ich sagen, ein relativ klar definiertes Profil, wie diese Firmen aussehen. Und die funktionieren aber relativ gut, würde ich jetzt mal sagen, ja.
So eine Sache, die mir da im Markt auf jeden Fall aufgefallen ist, ich glaube, das offensichtliche sozusagen Wachstumsthema, was man überall sieht, sind ja AI-Scribes. Mhm. auch weil die sich mit so, ich sag mal, relativ geringem Change-Management-Aufwand in den Institutionen implementieren lassen. Mhm. Also zum Schluss, Ärztinnen und Ärzte führen ihre Gespräche genauso wie vorher und nehmen das einfach auf, damit die Transcription die einen Schritt direkt quasi rausautomatisiert und erleichtert. Mhm. Jetzt sind aber nicht alle AI-Changes, ich sag mal, so niedrigschwellig implementierbar, sondern manche haben natürlich trotzdem auch größere Prozessentwicklungen, die die mit sich ziehen. Über die AI-Scribes hinaus, siehst du da andere Themen, die ja gerade richtig spannend werden, insbesondere auf der Provider-Seite vielleicht?
Ich glaube, oder wir unterteilen, sage ich mal, diese AI Health-Tech-Startups in auf der einen Seite in Healthcare-Admin-Players, Companies, die entlang der Healthcare-Wertschöpfungskette, der Patienten-Journey von Anfang bis Ende einzelne Schritte auf der Administrationsseite optimieren durch AI. Und da, glaube ich, gibt es in jedem Schritt Players, die von AI-Receptionist bis hin zu AI-Anamnesebogen bis hin zu Medical Coding, Billing, eigentlich an jedem Schritt Players, die sich da entwickeln. Und da sehen wir sehr, sehr viel passieren. Und das sind auch die Companies, die ich vorgenannt habe, die tendenziell eher oder rascher skalieren, weil sie auch aus der regulatorischen Seite her weniger Hürden überspringen müssen. Und wenn mal ein Fehler passiert, dann ist der auch nicht ganz so schlimm, wie wenn jetzt ein AI-Tool gegenüber dem Arzt Anweisungen oder Recommendations gibt oder gegenüber Patienten, dann hat das natürlich einen anderen Impact. Oder? Und das ist, glaube ich, der zweite Teil, wo ich einiges sehe, wo aber der Markt generell, glaube ich, noch nicht ganz so weit ist, weil einfach die Robustness von der AI her gegeben sein muss, dass man diese Produkte releasen kann, und gleichzeitig fällt man auch unter die Medical Device Regulation und muss da halt eben gewisse regulatorische Hürden überspringen, bevor man das Produkt releasen kann. Ja. Das sind jetzt, glaube ich, so zwei Themen, wo schon sehr viel passiert. Für Clinical Decision Support, da glaube ich eben, da sind wir noch ganz am Anfang. Da wird aber noch viel, viel mehr kommen, auch wenn man jetzt überlegt, dass es multimodale Ansätze geben wird, die Text, Labor, Bilder zusammen in einem Guss analysieren können. Das, glaube ich, wird der nächste große Gamechanger werden. Und dann aber darüber hinaus wünsche ich mir, dass es in zwei, drei weiteren Themen, glaube ich, dass da noch etwas mehr geht, sage ich mal so. Auf der einen Seite, glaube ich, mit diesen AI-Modellen haben wir jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit, die longitudinalen Daten, die jeder von uns über seine Wearables und die Dateninfrastruktur, die hat, sammelt, wirklich mal auslesen zu können und, glaube ich, zum ersten Mal auch wirklich personalisierte Insights generieren, die man dann auch verwenden kann für wirklich personalisierte Medizin. Ich glaube, wir sind mit der Infrastruktur schon relativ weit mit Wearables etc., aber jetzt haben wir auch die AI-Capabilities, diese Daten aus den unterschiedlichen Quellen zusammenzuführen und dann halt eben auch nach Insights zu screenen und daraus dann hoffentlich in einem nächsten Schritt auch wirklich, wirklich personalisierte Medizin zu machen.
Ja. Ich finde das super spannend, dass du das ansprichst. Ich finde, man hatte das Gefühl, dass ich zum Schluss eigentlich ja schon seit vielen Jahren wurde über die ganzen Apple Watch Updates und so weiter da eine ganz hohe Erwartungshaltung aufgebaut, ne, was da alles an Potenzial da ist. Aber so richtig hat es noch nicht in die Praxis gefunden, das wirklich sozusagen zu heben in so einem System-Change. Und ich habe auch das Gefühl, eigentlich die Daten sind da, sozusagen die Capabilities sind da, und man hat fast das Gefühl, als hätte man die Möglichkeit für so eine Sprunginnovation im System. Das trifft aber natürlich auf das Gesundheitssystem in seiner Regulatorik und Ausgestaltung, wo wir alle wissen, also ich bin jetzt natürlich vor allem durch das deutsche System geprägt mit der Selbstverwaltung und im Prinzip den ganzen verschiedenen Lobbygruppen, die zum Schluss verschiedene Interessen vertreten, was auch grundsätzlich fein ist. Aber es ist sehr schwer im Gesundheitssystem hier regulatorisch, ich sag mal, einen Weg zu gehen, der diesen neuen Möglichkeiten irgendwie gerecht wird. Hast du den Eindruck, das ist in anderen Systemen, sind wir dann derzeit weiter oder dass da vielleicht die Regulatorik ein bisschen anders drüber nachdenkt und das Potenzial stärker gewichtet?
Meinst du in Europa oder global?
Also global.
Definitiv. Also ich glaube, wenn wir die USA anschauen, wenn wir China anschauen, das ist generell, glaube ich, ein Sentiment, das ich für uns hier in Europa habe. Wir sehen sehr, sehr oft die von einer neuen Technologie die Gefahren, was könnte passieren, aber gleichzeitig gewichten wir die Chancen nicht gleich. Und das ist etwas, was ich mir eigentlich für Europa wünschen würde, für so eine Schlüsseltechnologie, die, glaube ich, den weiteren Ausgang von diesem Jahrhundert sehr, sehr stark mitbestimmen wird und die Weiterentwicklung, dass wir nicht einfach nur die negativen Aspekte, sage ich mal, beleuchten und mit einer Tendenz dann zur Überregulierung. Also verstehe mich nicht falsch, man kann mit AI sehr, sehr viele, sage ich mal, schlechte Dinge tun. Das muss man verhindern.
Ja.
Aber gleichzeitig, glaube ich, eben gibt es die USA oder China, die sehen gleichzeitig auch die Chancen und sagen, hey, it's now or never. Wir müssen in dieser Technologie führend sein, damit wir unseren Platz geopolitisch auch, sage ich mal, wie wir den auch immer dann definieren wollen, halten können. Ja. Und da, glaube ich, ist sicherlich in Europa eine eher einseitige Sichtweise auf dieses Thema. Ja.
Ich habe ihn mir selber nie komplett durchgelesen, deswegen hier spricht zu einem gewissen Grad gefährliches Halbwissen. Mhm. Aber auch die NHS hat ja diesen 10-Jahres-Plan vorgelegt, mit einem sehr ambitionierten Ziel, sozusagen stark auf AI zu setzen und ist mal die Argumentation ein bisschen umzudrehen in die Richtung, dass eigentlich Institutionen argumentieren müssen, warum sie keine AI für bestimmte Anwendungszwecke verwenden. Mhm. Das fand ich schon ganz spannend, dass das so ein kleiner Spark war. Natürlich ist UK jetzt auch nicht mehr in der EU, aber dennoch vielleicht ein Beispiel, an dem wir uns alle ein bisschen orientieren können.
Also ich bin fest über der festen Überzeugung, dass es ohne diese Technologie, wenn wir einfach auch gewisse Entwicklungen demografisch uns das anschauen, dass in gewissen Industrien wir ohne AI gar nicht mehr so produktiv sein können, wie wir gerne wären und vielleicht auch sein müssen. Und wenn wir jetzt wieder auf Healthcare zurückgehen, ich glaube, der Fachkräftemangel ist nicht nur in Deutschland groß, sondern europaweit, dann ist eigentlich AI eine der Lösungen diese Probleme unter anderem durch den Fachkräftemangel verursacht anzugehen. Und ich glaube, es wäre fahrlässig, das nicht als Chance zu sehen und diese AI-Technologien dann auch entsprechend anzuwenden, natürlich in einem klar definierten Rahmen.
Genau das sehen wir eigentlich auch sozusagen bei den Gesprächen, die wir jetzt mit Kliniken führen. Ich glaube, jeder kennt diese Zahl, je nach Studie bis zu 30% oder 40% der Arbeit im Krankenhaus sind eigentlich Dokumentation. Mhm. Was mir da so ein bisschen die Augen geöffnet hatte, ist, dass wenn wir im deutschen Krankenhaus das schaffen, pro Kopf eine Stunde Dokumentationsarbeit pro Tag zu sparen, was absolut doable ist, dann würden wir ein Äquivalent von 63.000 neuen Stellen schaffen in Ressourcen, die zur Verfügung stehen. Und wie du gesagt hast, in Zeiten des Fachkräftemangels, glaube ich, ein Potenzial, was so signifikant ist, dass man das gar nicht auf der Straße liegen lassen kann. Aber unabhängig von sozusagen diesem absoluten Potenzial für die Provider, die Hälfte aller Kliniken, da gab es eine Studie vom Deutschen Krankenhausinstitut, geht davon aus, dass Personal kündigt, nur wegen Bürokratieüberschuss. Also weil so viel manuelle Dokumentation gemacht werden muss. Und ich glaube, wenn man so drüber nachdenkt, wenn die Krankenhäuser, die Kliniken um mich herum das schaffen, ihr Personal so zu entlasten, dass da eben nicht gefaxt werden muss, dass nicht auf Papier Zettel manuell ausgefüllt werden müssen, dreimal mit den gleichen Informationen und so weiter. Dass dann der Wettbewerbsvorteil in einem Fachkräftewettbewerb so groß ist, dass es wirklich existenziell werden kann, wenn man das nicht schafft, diesen Change.
Einverstanden. Also ich glaube, dass du hast Fabio von Voice schon hier im Podcast gehabt. Ich glaube, das sieht Voice sehr, sehr gut, dass Kunden von ihnen, die vorher monatelang Stellen nicht besetzen konnten, auf einmal haben sie oder verwenden sie Voice haben sie kein Problem mehr, ihre offenen Positionen zu besetzen. Das ist auch etwas, wenn wir mit neuen Firmen sprechen, was wir zumindest indirekt sehen. Wir haben zum Beispiel verschiedenste Companies im Bereich AI Receptionist angeschaut, die Möglichkeit haben, den MFAs bis zu 60% aller Telefonate, die sie täglich erreichen, abzunehmen. Was das bedeutet für die Mitarbeiterzufriedenheit, auch für die Patientenzufriedenheit, ist aus meiner Sicht ein No-Brainer, dass man versucht, wenn man jetzt Provider ist oder niedergelassener Arzt, für sich die entsprechenden Technologien, die einem mit vergleichbar geringem Aufwand einen großen Return geben auf verschiedenen Ebenen. Das kann finanziell sein, das kann medizinisch sein, das kann aber auch eben bezüglich Patientenzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit, ja, dass man solche Technologien einsetzt oder zumindest evaluiert. Ja.
Absolut. Jetzt ist eine Entwicklung, die wir in dem Markt sehen, dass die großen AI-Modelle eigentlich alles ein bisschen commoditized werden. Sowohl durch Open-Source-Modelle, die jetzt ja auch viel aus China gekommen sind, aber auch generell sozusagen die Technologie ist eigentlich sehr, sehr niedrigschwellig verfügbar. Was seht ihr, was das für einen Impact auf Anwendungen auch im Gesundheitsbereich mit sich bringt? Also zum Schluss kann eigentlich jeder, ja auch Legacy-Provider, relativ niedrigschwellig AI implementieren. Also es gibt erstmal per se keinen großen Technologie-Differentiator.
Absolut. Und ich glaube, das ist auch etwas, worauf es hinauflaufen wird. Wenn die Provider werden sich eine strategische Überlegung machen müssen, möchte ich den AI-Stack einkaufen oder möchte ich ihn selbst entwickeln? Ich glaube, ich Stand heute, wenn ich die Pace in der Industrie anschaue, auch mit dem technologischen Entwicklung, glaube ich, wäre es habe ich eine starke Tendenz zu buy aktuell. Wenn ich aber auch sehe, wie sich die Entwicklungsmöglichkeiten durch AI, wie sich das rasch entwickelt, also eben die eine Company, die jetzt überall im Munde ist, die ist Lovable, da kann man eben mit Vibe Coding die eigene Software selbst erstellen. Wenn man jetzt diese Entwicklungstrajectory mal etwas in die Zukunft anschaut, wieso können das in 5 Jahren die Healthcare-Provider nicht auch selbst? Und da glaube ich, dann kommt es wirklich darauf an, muss man dann vielleicht auch sicherlich eine tiefergehende Analyse machen, wie groß ist die Usage, welche Infrastruktur brauchen wir, welches Talent dafür brauchen wir, um das selbst zu entwickeln. Dafür hat man dann eben die Datenhoheit, man hat sicherlich man kann die Compliance-Setup so machen, wie es gemäß GDPR und weiteren Datenschutzrichtlinien erfordert ist. Das ist dann, sage ich mal, gegeben. Gleichzeitig eben, wenn man dann aber auf kommerzielle Modelle zurückgreifen möchte, ist man einfach viel schneller und hat in der Regel einfach State-of-the-Art-Technology, die dann halt einfach untersucht werden muss, wenn wir dieses Produkt anwenden, ist das mit Data Storage, Datenschutz und so weiter compliant. Ja. Ich glaube, das ist etwas auf Provider-Ebene. Wir sind aber auch Investor und auch das hat für uns natürlich bei RedUp einen großen Impact, weil die Modelle eben, die entwickeln sich so schnell, vertikalisieren sich zum Teil auch für bestimmte Anwendungen. Da eben die Technologie ist, wie du vorher gesagt hast, eine Commodity und austauschbar. Und das ist, glaube ich, für uns sehr, sehr wichtig, dass wenn wir eine Firma anschauen, die in dieser Umgebung unterwegs ist, dass sie einen modularen Tech-Stack haben, der es ihnen erlaubt, wirklich die einzelnen Modelle rasch auszutauschen. Sollte jetzt ein neuer Player hervorstechen, der bezüglich Performance alle anderen schlägt. Das ist sicherlich ein Teil. Auf der anderen Seite glaube ich, das End-User-Facing-Product wird immer wichtiger. Wie ist es integriert in die Workflows? Du weißt es selbst, Healthcare-Workflows sind extrem komplex. Und wenn da Friktion drin ist, dann ist die Adoption sehr verlangsamt, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist, glaube ich, der nächste Teil, wo man dann halt eben, wenn die Technologie Commodity ist, wo man darauf eingehen kann und sagen, hey, wir bauen hier ein Produkt, das sich wirklich nahtlos in die bestehenden Healthcare-Workflows einbettet. Und wenn man das dann eben mit ökonomischen, aber auch klinischer Validierung kombinieren kann, dann ist das schon sehr, sehr spannend. Worauf wir aber noch gerne schauen ist, wenn die Company parallel noch einen proprietären Datensatz aufbauen kann, datenschutz-compliant natürlich, einen Datensatz, den es so heute in dieser Form noch nicht gibt. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir einen extremen Fokus drauf haben, dass man mit diesen Daten dann auch das Produkt selbst kontinuierlich verbessern kann. Aber unter Umständen ergeben sich daraus noch weitere Opportunitäten. Ja.
Ich finde, das ist super spannend. Und zum Schluss, glaube ich, sehen wir das genauso im Markt. Ich würde noch hinzufügen, dass zum Schluss der Value kommt immer durch den Change in der Organisation. Mhm. Und durch den Prozess, noch nicht durch das KI-Modell, ich sag mal selbst, zum Schluss ist auch kein Selbstzweck, dass ein sozusagen Differentiator auf jeden Fall auch sein kann, wie gut man es schafft, dann wirklich mit dem Produkt den Change in der Organisation zu verankern. Hängt auch wieder so ein bisschen mit der Integration in diese vor- und nachgelagerten Prozesse zusammen. Und ich glaube, das ist schon was, wo wir gerade im Krankenhaus sehen, dass es da doch sehr, sehr große Hürden gibt, eben aufgrund dieser Legacy-Systeme. Eine Sache, über die ich immer nachgedacht habe, zum Schluss, wir wollten uns damit selber noch nicht defokussieren, aber eigentlich müsste man so ein Operator-Agent für die ganzen Legacy HIS-Interfaces haben, um mal diese Innovationsbarriere zu brechen, auf jegliche Art und Weise mit denen interagieren zu können. Aber ja, wir haben uns erstmal dagegen entschieden. Man muss sich zum Schluss hin fokussieren.
Es gibt Companies, die das versuchen, allerdings und schon länger auch unterwegs sind. Allerdings eben, es ist nicht ganz so trivial, weil die EHR-Players und die wissen ganz genau, wo ihr Wert liegt, nicht nur in der Software, sondern eben auch im Zugang zu den Patientendaten, die sie für ihre Kunden verwalten. Und die sind deshalb sehr, sehr epicht darauf, dass man ohne die tiefe Integration nicht sehr guten Zugang zu diesen Daten kriegt.
Ja, das ist so.
Und daran scheitern diese Firmen, obwohl die Idee per se eigentlich mega viel Sinn macht.
Ja.
Wenn du eine Company siehst, die das hinkriegt und die das gut macht, melde dich bitte.
Sehr gern. Ja. Dann behalte ich mir in den Kopf. Ansonsten finde ich, sieht man auch, dass die großen, ich sag mal, ja, auch sehr krass finanzierten Player wie OpenAI und Co. zum Schluss die großen Modelle immer mehr auch tiefer integrieren in bestimmte Sachen. Und es gibt ja auch diese Memes, dass quasi mit jedem ChatGPT-Update irgendwie 200 Startups sterben.
Ja.
Seht ihr das im Healthcare-Bereich auch als sozusagen eine Bedrohung an für, ich sag mal, Innovation aus kleineren und mittleren Companies?
Erstens mal glaube ich eben diese Vertikalisierung oder diese Produktisierung von diesen AI-Modellen, das ist die logische Konsequenz, dass man eben den vollen Wert dieser Modelle ausschöpfen kann, weil die Modelle müssen zum End-User hin und zwar so, dass er oder sie davon profitieren kann. Und wenn das nicht passiert, dann ist das beste AI-Modell nur halb so viel wert. Jetzt bezüglich Healthcare, wiederum, ich habe es vorher, glaube ich, schon gesagt, die AI-Performance generell ist mittlerweile durch alle Provider hin relativ gut. Für gewisse spezifischen Anwendungen, glaube ich, gibt es halt eben einen Player, der Beste ist. Und dementsprechend glaube ich, dass viel, viel wichtiger ist, was ich vorher gesagt habe, dass man halt eben ein Produkt baut, das für den spezifischen End-User, für die spezifische End-User-Inhalt spürbar Mehrwert schafft. Eben indem man eine UI, UX hat, die state-of-the-art ist, mit der halt eben auch die entsprechenden End-User halt auch umgehen können. Du hast vorher im Vorgespräch gesagt, eben für viele im Gesundheitswesen, die sind noch ohne Computer aufgewachsen, meine Eltern auch. Für das ist das Tippen an der Tastatur ist genauso langsam, wie wenn man was auf Papier schreiben muss, oder? Und ich glaube, deshalb, wenn man ein Produkt hinkriegt, das wirklich im Workflow perfekt ohne Friktion reinpasst. Das ist das, was, glaube ich, langfristig den Mehrwert schafft. Jetzt bezüglich OpenAI und so weiter, ich glaube, Deshalb finden wir Europa relativ spannend. Wir sind stark der Meinung, dass man in Europa einen lokalen Champion bauen kann, weil man halt eben von der Infrastruktur her mit dem europäischen Datenschutzrecht compliant sein muss. Und viele der US-Players, die heute schon hunderte von Millionen an Funding geraced haben, fokussieren sich auf die USA und müssten, sage ich mal, große Änderungen vornehmen, wenn sie nach Europa kommen wollen. Und deshalb sind wir stark der Meinung, dass man in Europa auch mit den verschiedenen Sprachen und den unterschiedlichen Gesundheitssystemen, dass man da einen Player bauen kann, der sehr, sehr groß wird. Ja.
Genau dasselbe hatte ich neulich auch mit Carol diskutiert, ja, von Tandem Health, die war auch hier. Und Tandem hat ja auch die 50 Millionen Runde gerade geraced. Mhm. Und Teil der Strategie ist es da auch explizit, sich auf Europa zu konzentrieren und wirklich die Komplexität dieser einzelnen Binnenmärkte anzunehmen, weil da eben auch eine gewisse Defendability draus erwächst. Kann ich komplett nachvollziehen. Ist ehrlicherweise auch, was wir in Deutschland schon am Krankenhaus sehen. Wir haben hier, ich sag mal, eine Regulierung, die mit einer gewissen Rechtsunsicherheit, weil es dazu noch keine Rechtsprechung gibt, grundsätzlich mal sagt, dass jeder, der Daten für das Krankenhaus in der Cloud verarbeitet, ein C5 Stufe 2 Testat jetzt seit 1. Juli haben sollte. Ansonsten gibt es zumindest eine gewisse Rechtsunsicherheit und es ist wirklich eine enorm große Hürde, weil es ist eigentlich eine Infrastrukturzertifizierung, die sehr, sehr tief geht vom BSI. Und wenn man so mit US-Companies spricht, die strugglen oft ja schon, ich sag mal, die GDPR-Standardsachen zu machen, wenn die den US-Marktfokus haben. Sobald Europa-Fokus da ist, geht das schon, aber ist schon sehr, sehr spezifische Regulierung auch, die hier wirklich das Ganze ziemlich intensiv schützt.
Definitiv, das ist auch etwas, was wir auch mit den Startups immer tief diskutieren. Eben gibt es, ich sage jetzt mal, regulatorische Hürden, die man für Europa, sage ich mal, erfüllen muss, damit man hier im Markt kommerzialisieren kann, die halt eben die Competitors aus den USA wirklich davon abhält, nach Europa kommen. Auf der anderen Seite kann man dann sagen, hey, die werden, wenn in Europa einer sehr, sehr gut funktioniert, dann kann das halt auch eine Exit-Opportunity sein, dass ein US-Player dann sagt, hey, ich mache mir diesen Headache nicht und baue alles neu für Europa, sondern ich kaufe mir den Local Champion.
Ja. Wobei das natürlich auch immer so ein bisschen der, ich sag mal, Wehmutstropfen unseres europäischen Souveränitätsgedanken ist, gell? Dass at the end of the day die meisten attraktiven Exit-Optionen dann irgendwie doch ein Trade-Sale an größeren amerikanischen Player sind. Was ja gerade auch in unserem Sektor zu sehr heißen Debatten führt. Also ich habe das Gefühl jetzt, wo eigentlich mit dem neuen EU-US Privacy-Abkommen das Datenschutzthema sich wieder so ein bisschen beruhigt hat, ist die Diskussion um Souveränität wieder neu aufgeflammt aus aktuellen politischen Geschehnissen heraus.
Absolut.
Ja. Aber umso spannender auch vielleicht für Mistral, wo ihr ja auch investiert seid. Seht ihr das sozusagen als europäisches Foundational Model, das vielleicht gerade in dem Gesundheitsbereich dadurch auch einen gewissen Edge bekommt?
Also ich glaube sicherlich, dass, oder wenn ich ein Healthcare Provider in Europa wäre, würde ich mir sehr, sehr gut überlegen, mit welchen Technologie-Providern ich zusammenarbeiten möchte und auch kann. Und ich glaube natürlich, das ist auch eines unserer Investment-Hypothesen, dass wir hier einen Open-Source-Provider unterstützen aus Europa mit natürlich hoffentlich auch großen Anwendungsbereichen in Europa. Gesundheit ist sicherlich einer davon, aber nicht nur.
Und um nochmal sozusagen stärker zu Healthcare zurückzukommen. Wir nähern uns jetzt langsam dem Schluss. Da würde ich gerne nochmal dich ein paar konkrete Themen fragen. Mhm. Und zwar neben den sozusagen AI-Scribes, wir haben so ein paar Sachen schon angeschnitten. Mhm. Hast du noch so ein Thema, wo du gerade total für brennst, wo du sagen würdest, wenn ich jetzt eine Sache nennen müsste, von der ich total excited bin, was KI im Gesundheitswesen voranbringt, welche wäre das?
Da gibt es sehr viele, aber wenn ich nur eine wählen muss und wir jetzt im, vom Gesundheitswesen sprechen, also eben eher Enabled Drug Development, das lassen wir jetzt mal außen vor, aber ich glaube, das ist eines der, der nächsten Big Things entlang der gesamten Pharma-Wertschöpfungskette. Aber was ein Thema ist, was ich extrem persönlich sehr, sehr spannend finde, ist auch aufgrund von meinem Background, ich war mal auf der Chirurgie, Data-Driven Surgery. Ich glaube, Chirurgie ist nach wie vor sehr, sehr subjektiv. Die Outcomes in vielen Ländern für viele Operationen sind sehr, sehr standort- und chirurgenabhängig und und gleichzeitig ist, wenn man ein Spital als ökonomische Organisation anschaut, ist der OR, der Operating Room, das ökonomische Powerhouse. Und da, glaube ich, gibt es halt noch sehr, sehr viele Möglichkeiten, jetzt auch mit AI, auf der einen Seite die Outcomes zu verbessern, durch Standardisierung, durch Optimierung der Prozesse und gleichzeitig aber halt eben auch durch die Prozessoptimierung der gesamte Workflow im Operationssaal halt zu strukturieren und effizienter zu machen. Und das zusammen, glaube ich, wiederum, wenn du eine spannende Company siehst, die das hinkriegt, bitte melde dich. Ja. Wir sind zwar schon bei einer investiert, die sehr, sehr viel Hypervision Surgical, die eine Hyperspectral Imaging-Plattform macht und so Chirurgen real-time die Möglichkeit gibt, Parameter zu sehen, wie zum Beispiel Perfusion, die man mit dem menschlichen Auge nicht sehen kann. Aber das ist ein Beispiel. Wenn du da weitere Kandidaten siehst, du hast meine E-Mail.
Ja, sehr gerne, Daniel. Da denke ich natürlich gerne an dich.
Vielen Dank.
Du hattest gerade auch nochmal Drug Development angesprochen. Und das ist jetzt ein bisschen vielleicht ein visionärer Zukunftssprung. Aber mir kommt da immer das Zitat von dem Google Mind CEO, Google DeepMind CEO in den Kopf, der im Prinzip gesagt hat, in einer sehr absehbaren Zeit, ja, ich glaube es waren 10 Jahre, ist natürlich ein Pressestatement, werden wir in der Lage sein, fast alle Krankheiten zu heilen, die wir kennen, weil einfach AI Drug Development so extrem beschleunigen wird. Mhm. Wenn man das mal so ein bisschen durchdenkt, ja, ob das jetzt 10 Jahre sind oder 50, da kann man sich sicherlich drüber streiten. Heißt in der Konsequenz aber eigentlich, dass die gesamten Provider-Strukturen, die wir heute haben, so eigentlich gar nicht mehr in der Form benötigt werden, sondern sich das System wirklich radikal wandeln müsste, um eigentlich dieser Möglichkeit Raum zu geben. Glaubst du, sowas ist realistisch oder ist es eher ja Fantasie?
Ich glaube, die Timeline halte ich nicht für sehr realistisch, weil wenn man sieht, AI ist ja eigentlich nichts Neues, das gibt es seit den 70er Jahren. Wenn man jetzt sieht, wann, sage ich mal, die ersten AI, Pharma oder Biotechs angefangen haben, ihre ersten Assets zu entwickeln, dann ist noch keine von denen auf dem Markt. Und die Timelines gleichen sich jetzt sehr, sehr stark dem traditionellen Drug Development an. Ich glaube aber natürlich, dass technologisch das Potenzial besteht, dass wir irgendwann halt sicherlich so weit sein werden, dass wir die gesamten Schritte in der Wertschöpfungskette optimieren können und wahrscheinlich Schritt für Schritt auch zum Teil auch auslassen können. Gleichzeitig hast du eben gesagt, das gesamte System müsste sich verändern. Ich glaube, Technologie-Provider sind ein Teil von diesem System und es gibt noch Payers, Providers, die Politik ist involviert und ob die mit der gleichen Pace sich so weiterentwickeln wollen und können, da habe ich starke Zweifel dran.
Ja, ich glaube, das ist das, was wir alle in dem Markt sehen. Insofern kann ich dir da nur zustimmen. Aber ich glaube, es steht fest, es bleibt sehr, sehr spannend für die kommenden Jahre. Und was ich wirklich schön finde, nach jetzt ja, mittlerweile 8 Jahren im Gesundheitsbereich, dass man mit AI eine Technologie hat, die wirklich das Potenzial hat, die großen Probleme für die Leute, die im System arbeiten, zu lösen. So, wir haben jetzt viele Startups gesehen, die in den letzten 8 Jahren, wo wir mit Rika unterwegs waren, eben an den Kiss-Schnittstellen gestorben sind. Mhm. Also literally, ja, sozusagen, wo einfach dann das Business Model deswegen nicht funktioniert hat. Mhm. Wo Digitalisierung eigentlich oft einfach geheißen hat, wir nehmen Papierformular und packen das in irgendeinem Legacy-System in digitales Formular, was aber trotzdem manuell ausgefüllt werden muss. Mhm. Und mit AI sehen wir zum ersten Mal in der Praxis, dass diese Technologie eigentlich wirklich von der Natur der Sache her wie gemacht ist, um wirklich die großen Probleme, die wir zumindest im Krankenhaus haben, in der Praxis zu lösen.
Absolut. AI ist eigentlich eben ein Enabler, der auf die bestehende Infrastruktur aufgesetzt werden kann oder mit wenig Integrationsaufwand betrieben werden kann. Also wir würden jetzt bei uns im intern sagen, die Switching Costs sind relativ gering und gleichzeitig aber, und das ist, glaube ich, halt eben extrem wichtig, der End-User erkennt eigentlich, wenn das Produkt gut ist, sofort im Alltag, was der Einfluss ist von dieser AI. Und das macht es, glaube ich, so powerful. Es dauert nicht Monate, bis man mal versteht, was der Effekt ist, sondern eben ich kann die Software implementieren und am nächsten Tag habe ich 60% weniger Telefonate, die ich entgegennehmen muss. Das ist schon ziemlich powerful. Und wenn man das mal erlebt hat, dann möchte man nicht mehr zurück.
Absolut. Und zum Abschluss hätte ich noch eine letzte Frage für dich, Daniel. Und zwar als Investor ist es ja Teil deines Jobs, dass du sozusagen eh up-to-date bleibst mit allem, was passiert. Mhm. Jetzt sehen wir im AI-Bereich, dass die Geschwindigkeit, mit der sich alles ändert und mit der neue Sachen, neue Opportunities entstehen, sich ja auch nochmal drastisch erhöht hat. Mhm. Was sind so deine Tricks, um sozusagen bei all diesen AI-Changes nah dran zu bleiben und das Wichtige rauszufiltern?
Eine sehr, sehr gute Frage. Ich muss hier eine Antwort geben, die hat verschiedene Aspekte. Auf der einen Seite am Puls der Industrie bleiben, sprich mit Personen aus der Industrie sprechen und an Events präsent sein und da wirklich die Probleme live abzugreifen. Gleichzeitig glaube ich halt eben auch, AI entwickelt sich sehr, sehr rasch und wird unser Leben verändern in allen Aspekten, wie wir leben, wie wir arbeiten, wie wir miteinander interagieren. Und man kann es sich halt auch zunutze machen, um halt eben genau diese Masse an Informationen und diesen Fortschritt halt in Häppchen, sag ich mal, für einem selbst zu portionieren, damit man es selbst verdauen kann. Und das ist genau das, was wir auch bei Red Alpine intern machen, dass wir halt eben diese Informationen strukturiert und halt eben durch Tech-Support sehen, lesen können und aber auch verdauen, weil es ist so viel, es passiert so viel, wie du gesagt hast, das übersteigt die Kapazität von einem Menschen, ja.
Daniel, dann ganz, ganz lieben Dank für deine Insights, die Zeit, die du dir genommen hast und dann wünsche ich dir noch eine gute Zeit hier in Berlin und bis ganz bald, hoffentlich mal wieder.
Vielen, vielen Dank, Max, hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir. Ich danke dir.
Dank, dass du heute dabei warst. Hat dir die Episode gefallen? Dann kannst du dich jetzt schon auf die kommende Episode in 2 Wochen freuen. Bis bald!